Wo ich auch stehe, du bist schon da. Das hilft mir jetzt gerade. Guten Morgen. Vielen Dank für den Lobpreis. Das ist nicht zu toppen. Es geht mir immer ans Herz. Ich muss dann gerade so eine Herztablette nehmen, dass der Blutdruck wieder runterkommt. Vielen Dank, das habt ihr sehr gut gemacht. Wir haben ein weiteres Lied für euch. Jonathan, ich habe euch eins mitgebracht. Und bitte nicht mitsingen, ne? Also, da dürft ihr nicht mitsingen.
Komm schon. Es gibt Leute, die würden alle die Wege nie ein Lied vorsingen, so wie ich jetzt hier. Ich singe um keinen Preis, nein, bütet es nicht, weil sie Hemmige haben. Sie wären vielleicht gern im Grund genommen frech. Und denken, dass sie ihr ein grosses Pech uns lastet auf ihnen wie einen schweren Stein, dass sie Hemmige haben. Ich weiss, das macht ihm heiß, verschlagt ihm die Stimme. Doch dünkt's ihm manchmal auch nichts so schlimm. Es ist gleiches Glück, auch wenn es gar nicht weh, dass wir Hemmige haben. Was unterscheidet Menschen vom Schimpans? Es ist nicht die glatte Haut, der fehlende Schwanz. Nicht, dass wir schlechter Bäume aufkommen, eh, dass wir Hemmige haben. Man stellt sich die Männer vor, wenn es anders wäre. Und es käme ein hübsches Mädchen daher. Jetzt schauen wir doch höchstens chli auf die Beine, weil wir Hemmige haben. Und wenn man sieht, was heute der Mensch hat, droht, so sieht man wirklich schwarz, nicht nur rot. Und was man noch hoffen kann, ist allein, dass sie Hemmige haben.
Jo, was der Manni Matta hier beschrieb, also mir ist es sehr nah, ich ertappe mich immer wieder mit dem. Und der Martin hat heute gesagt, gell, aber heute machst du es mal auf Schweizerdeutsch, das Ganze. Ich könnte die Show, es ist gerade ein bisschen länger. Und ich wollte eigentlich wollt die Show, aber ich halte ein bisschen Hemmungen. Wegen dem machen wir es auf richtigem Deutsch. Ja, ja, was der Manni Matta beschreibt, das sind Situationen, wie wir sie kennen, man sagt auch Peinlichkeiten. Es ist ein bisschen peinlich. Könntest du nochmal der Beamer trotzdem vom Lied, weil es kommt jetzt in. Danke übrigens dem Jonathan, der heute sein Debüt, glaube ich, hat und mich da unterstützt mit den Folien. Das ist also ganz gut, Jonathan. Vielen Dank. Ja, das Thema von heute, es geht eigentlich um das. Und das ist schon die nächste Stufe von Peinlichkeiten, von Hemmige, um das Thema Scham. Und wie gehe ich damit um? Jetzt kann man sagen, das interessiert mich mehr, oder es kann noch jemand sagen, naja, ich habe nicht so ein richtiges Problem mit dem Schamthema. Und natürlich sind die Grenzen dabei je nach Typ unterschiedlich hoch. Was für den einen absolut kein Problem ist, da kommt der andere schon ins Schwitzen. Und das sehen wir, manche sind einfach sehr selbstbewusst. Wo ihr genau steckt, weiß ich nicht. Ich habe heute überlegt, bei der Predigt, soll ich schwitzen oder sollt ihr lieber schwitzen? Und ich habe mich entschieden, ja, wir lüften gut, da muss keiner schwitzen. Zum Teil werden diese Grenzen, wo wir uns für was schämen, wo es uns peinlich ist, die werden mit der Zeit kleiner. Also wenn ich jeden Sonntag wie der Willi hier stehen würde, würde es mir vielleicht auch leichter fallen. Oder wenn man in der Konstellation mit dem Singen jeden Sonntag hier singen würde, würde es einem vielleicht leichter fallen. Das gibt es schon. Aber es gibt auch so Sachen, die machen wir einfach nicht gern, weil das ist einfach nicht unser Ding. Also, wenn jemand nicht gern hier vorne steht, ist das kein Problem. Vielleicht ist das einfach nicht dein Ding. Gut, und anderes wird uns antrainiert mit der Scham. Wir bekommen schon sehr früh beigebracht, was erlaubt ist und für was wir uns schämen sollten. Mir wurde immer gesagt, oder ich habe immer noch ein bisschen Mühe mit Lob, und weil man mir gesagt hat, wenn man zu viel gelobt wird, wird man hochmütig. Ja, Blödsinn. Ja. Aber das wird dann beigebracht und irgendwann glaubt man es und hat damit ein bisschen Mühe. Und hier auch wieder, was wird einem beigebracht? Auch das ist wieder abhängig von der Kultur, in der wir leben, manchmal auch von der Familienkultur, wie wir das leben zu Hause in der Familie. Und die Grenzen sind sehr unterschiedlich. In einer Schamkultur, und Ursula hat das angedeutet, da ist ein Ehrenmord gefordert, wenn dadurch die Ehre der Familie wiederhergestellt wird. In unserer Kultur, in der Schuldkultur, ist das höchst verachtungswürdig, ist strafbar. In der Schamkultur ist es nicht verachtbar, das ist ehrenwürdig. Also, es ist sehr geprägt, unser Schamgefühl, auch von dem, was um uns herum, wo wir uns drin befinden. Frauen schlägt man nicht. Das ist mir eingeimpft worden. Frauen schlägt man nicht. Es wäre für mich zutiefst beschämt, wenn ich das täte. Und die Schamgrenze ist hier eine Schutzmauer, wie ein Gewissen. Also es gibt auch eine gute Scham. Das ist wichtig zu wissen. Habe ich mich hinreißen lassen und die Schutzmauer überwunden, dann ist es mir zutiefst peinlich, erwischt zu werden. Wir sagen, man verliert sein Gesicht. Das heißt, das wahre Gesicht wird sichtbar. Und das ist meistens ein anderes. Es gibt ein ganz klassisches Beispiel in der deutschen Politik, wo das vor Jahren passiert ist, 2011. Da gab es einen Verteidigungsminister, der Karl Theodor zu Guttenberg, und der musste von seinem Amt zurücktreten als Verteidigungsminister. Was war passiert? Man hat herausgefunden, dass er ganze Passagen seiner Doktorarbeit, und es ging um Doktor der Rechte, hatte abgeschrieben. Einfach kopiert, ein Plagiat, sagt man dazu. Sehr peinlich, sehr beschämend für den Karl Theodor zu Guttenberg und ich muss sagen, für die ganze Nation. Unser Verteidigungsminister hat das Ding einfach kopiert. Also weite Teile, nicht alles. Ne? Beruhigend für mich, wenn man keinen Doktortitel hat, kann einem der nicht abgenommen werden. Ich sehe gerade einen. Ja. Ihr seht, einiges sind Bagatellen. Anderes hat Auswirkungen auf unser ganzes Berufsleben, auf unsere Familie, auf unsere Kinder. Manches ist nicht nur peinlich, sondern zutiefst beschämend. Vielleicht denkt der ein oder andere jetzt, was würde ich anders machen, wenn ich das nochmal könnte? Vielleicht kommen euch auch Szenen in den Sinn. Ja. Wo ihr da durchgegangen seid, durch peinliche Sachen in eurem Leben. Peinlich, nächste Stufe ist beschämend, entwürdigend. Es gibt verschiedene Stufen von dem. Ja, die erste Stufe vielleicht, beschämt sein auch. Es gibt Stufen von Schämen und Schmach. Wir schämen uns nicht nur für das, was wir getan haben, wie wir das eben gehört haben, sondern wir schämen uns für das, was wir sind. Was wir sind. Und dabei ist das Vergleichen ist wie ein Fluch. Und das ist ein Nährboden auch für Minderwertigkeit. Ich bin nicht der, der ich gerne wäre im Vergleich zu dem und dem. Ich wäre gern jemand mit Abitur. Also ich auch. Ich habe auch kein Abitur. Ne? Also alle, die kein Abitur haben, es ist nicht ganz so schlimm. Die lassen einen hier sogar predigen, wenn man kein Abitur hat. Aber für den einen ist es vielleicht doch ein Problem. Ich hätte gern Abitur gehabt. Ich hätte es gern geschafft. Oder gern die Berufsausbildung zu Ende gebracht. Oder ich hätte gern das und das. Ich wäre gern jemand anderes. Es ist lustig, es ist bei der Deutschen Bahn, wenn man mit der Deutschen Bahn fährt, kann man sich registrieren lassen und jedes Mal, wenn man das Billett braucht online, dann geht das viel schneller. Das habe ich auch gemacht und man muss sich registrieren lassen und da sollte man schon ziemlich wahrheitsgetreu sein. Nur bei einer Rubrik kann man ein bisschen mogeln. Und ich habe einfach so, ich liebe das zu verschleiern. Ich habe dann bei Titel stand, habe ich einfach eingegeben, Professor Dr. Volker Hartmann, abgespeichert. Und war ein bisschen erschreckt, als das erste Billett kam, da stand nämlich drauf, Professor Dr. Volker Hartmann. Und seitdem fahre ich jetzt immer mit der Bahn, immer wenn ich habe, steht da Professor Dr. Volker Hartmann drauf. Das ist jetzt, ich weiß nicht, ob das so ganz verhebt rechtlich, aber ich habe schon gemerkt, wenn ich mein Billett zeige und der Kondukteur kommt und es ist so ein leichtes Zucken. Ja? Es ist noch ganz, ganz lustig, weiß aber nicht, ob es erlaubt ist. Hans-Rudi Zweifel mal fragen, wahrscheinlich nicht. Vielleicht steht hier jetzt ein Krimineller, keine Ahnung. Ja, gern jemand anderes sein. Das oft beschämen wir uns selber und sagen, ich wäre jemand anderes, es schämt mich, dass ich nicht jemand anderes bin. Kennt ihr das oder ist das total fremd für euch? Oder in gewissen Passagen von eurem Leben vielleicht, vielleicht nicht immer, manchmal. Das nächste ist, beschämt werden und das ist auch brutal. Das Leben ist nicht wirklich fair und jeder macht Erfahrungen, in denen er beschämt wird. Ich glaube wirklich jeder. Bewusst übergangen zu werden, könnte sowas sein. Manti, und ich bin froh vorhin, dass du trotzdem, du bist nicht übergangen worden, wir haben dich trotzdem gesehen, wir freuen uns so, dass du da bist. Weil ich weiß, es ist manchmal so, man steht so und alle sind eingebunden und man wird wie vergessen ein Stück weit. Und das passiert uns. Das ist auch keine böse Absicht von irgendjemandem. Ist mir auch schon passiert. Wenn man zu spüren bekommt aber, dass man nicht mehr genug ist, und das gibt es auch manchmal in der Arbeitswelt auch sehr brutal, habe ich zum Teil auch schon gemerkt, zu spüren bekommen, nicht mehr genug. Lange warst du top und jetzt bist du flop. Das gibt es brutal. Wenn man zu spüren bekommt, dass man ein bisschen langweilig ist, überflüssig, ganz schlimm ist, wenn man betrogen wird von jemandem, dem man stark vertraut hat. Und nach der ersten Wut kommt dann meist der Selbstzweifel. Ist der andere wirklich schuld oder ist da was bei mir? Ich schäme mich dafür, vielleicht, dass meine Ehe nicht überlebt hat. Ich schäme mich dafür, dass meine Kinder nicht sich genauso entwickelt haben, wie ich mir es vorgestellt habe. Wenn ich vergleiche mit anderen, alles gut gekommen und bei mir sieht es so aus. Manches Leben ist nicht nur nicht fair, sondern hart. Besonders, wenn unsere Intimität, unsere Privatsphäre brutal missachtet wird, wenn wir erniedrigt werden, bewusst erniedrigt werden, mit dem Ziel, uns zu entwürdigen. Ja, und das ist nicht an den Haaren herbeigezogen, das ist Realität. Wenn wir entwürdigt werden, wo es doch in der Verfassung heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar, die Würde macht uns doch als Menschen aus. Und dann zu tausendfach jeden Tag wird das mit Füßen getreten. Ja, was passiert dann? Was sind unsere Reaktionen aus der Scham? Wenn wir beschämende Dinge nicht mehr vermeiden oder verstecken können, weil das ist eine unserer Strategien, wir verstecken das, dann sieht es ja keiner, dann verstecken wir uns selber. Äußerlich und auch innerlich. Wir flüchten in die Isolation und bei traumatischen Erlebnissen geht das so weit, dass wir flüchten uns in das Vergessen. Man vergisst das Schlimme, was passiert ist, als wäre es nicht passiert. Und man sieht nur noch die Auswirkungen, aber nicht mehr, was wirklich passiert ist. Neben der Isolation, dass wir uns zurückziehen, wir wollen nicht mehr bei denen sein, bei denen, da komme ich nie hoch, die sehen mich nie, die beachten mich nie, gibt es alle möglichen Formen von Trauer. Ich werde traurig, niedergeschlagen, werde gelähmt, habe keine Energie mehr, habe Angst. Ja, unsere Seele ist verletzt. Verletzte Seelen gibt es mehr, als wir denken. Vielleicht ist unsere Seele auch verletzt in gewissen Bereichen. So, damit ist aber nicht die Geschichte fertig. Das Buch der Bibel, das Buch der Bücher, die Bibel, ist voller Erlebnisse von Menschen, die Fehler gemacht haben. Jetzt kommt die zweite Seite von der Medaille. Voller Hinweise von Menschen, die Fehler gemacht haben, beschämt und entwürdigt wurden, aber, Gott sei Dank, auch voller Hinweise zum Leben. Dem Scham-Drama kann man entgegentreten und das macht das Ganze spannend. Ja, Ursula hat bei der Einleitung unbewusst eigentlich schon ziemlich das vorweggenommen, was jetzt kommt, aber noch nicht ganz, Ursula. Ich werde es jetzt weiter ausführen. Das erste Scham-Drama, habt ihr zugehört, Ursula? Ich hoffe. Wann ist das passiert in der Bibel, das erste Scham-Drama? Adam und Eve, ja, genau. Die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott der Herr gemacht hatte. Wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Die Frau schaute den Baum an. Er sah schön aus. Es wäre bestimmt gut, von ihm zu essen, dachte sie. Seine Früchte wirkten verlockend und klug, würde sie davon werden. Ja, jetzt hätte ich was Böses gesagt. Nee, gut. Seine Früchte wirkten verlockend. Ja, und sie pflückte eine Frucht und biss hinein. Dann reichte sie die Frucht ihrem Mann, der bei ihr stand, und auch er aß davon. Plötzlich gingen beiden die Augen auf und ihnen wurde bewusst, dass sie nackt waren. Hastig flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich daraus einen Lendenschurz. Und am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott, der Herr, im Garten umherging. Ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter den Bäumen, aber Gott, der Herr, rief: Adam, Adam, wo bist du? Adam antwortete: Ich hörte dich im Garten und hatte Angst, weil ich nackt bin. Darum habe ich mich versteckt. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Fragte Gott. Es ist doch interessant in der Geschichte, Adam und Eva, sie schämen sich, aber sie schämen sich nicht deswegen, weil sie was falsch gemacht haben, nämlich in den Apfel reingebissen haben, den sie nicht hätten reinbeißen sollen, sondern sie schämten sich, weil sie nackt sind. Ja Mensch, vor wem schämen die sich denn? Ist doch gar keiner da. Ja, das ist wie zu Hause, vor wem schämen die sich? Ist doch nur Gott da, der das sieht. Und der kennt die ja, der hat sie ja gemacht. Also vor wem schämen die sich? Was ist denn passiert? Wegen den paar Vitaminen, die sie da jetzt da... Und auf einmal schämen die sich. Nun, es liegt da drin, ihr werdet erkennen, was gut und böse ist. Bisher hatten sie ja nur gekannt, was gut ist, im Paradies, in der Nähe von Gott. Wie viele Menschen sind traumatisiert, seitdem sie wissen, was wirklich böse ist? Was haben die erlebt, viele Menschen in ihrem Leben? Ja, und mit dieser Erkenntnis kommt jetzt die Scham. Die Scham, jemand könnte mich ganz genau so sehen, wie ich bin, nämlich nackt, nichts vorzuweisen, nichts wird versteckt. Und jetzt kommt das Böse, was er auf einmal erkennt. Und der andere, der mich so nackt sieht, der könnte das ja ausnutzen, meine Schwachstellen entdecken und mir dabei schaden. Unsere Lebenserfahrung jeden Tag, die lehrt uns, diese Angst ist realistisch. Schwachstellen werden schnell und unbarmherzig entdeckt und ausgenutzt. Nackt zu sein war nie ein Problem im Paradies, in der Nähe von Gott. Der es ja durch und durch gut mit uns meint. Gott ist das Gute. Das Böse haben sie nicht gekannt. Und nach der Hitze des Tages, wenn die ersten kühlen Windchen wehen, stellt euch das vor, da liebt es Gott, mit den Menschen zusammen zu sein. Das ist wie so ein Highlight von Gott. Das war schön. Das Gute ist ganz nah bei den Menschen und sie kennen nur das Gute. Und dieser große Cut, der jetzt kommt, auf einmal wird ihnen bewusst, es gibt auch das Böse und das Böse ist wirklich böse. Und es ist nicht gut, wenn man dann nackt ist. Ja. Aber Gott, er genießt es, mit uns zusammen zu sein. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Auch nach dieser paradiesischen Zeit. Und da kommen wir zu einem Schlüssel, ein Schlüssel zu diesem Scham-Dilemma, in dem wir drinstecken. Auch wenn wir uns keinem Menschen mehr anvertrauen können, wenn ihr das wirklich erlebt in eurem Leben, und vielleicht sind einige von euch da, die sind an diesem Punkt, nicht alle, die sind so verletzt, die haben uns sind so enttäuscht, die können mit niemandem drüber reden. Es geht einfach nicht. Da muss ich euch sagen, aber die Tür von Gott, die ist offen, auch wenn ihr mit keinem Menschen im Moment darüber reden könnt, einfach weil es so weh tut. Und in der Nähe von Gott, in seiner Nähe, befinden wir uns für einen Moment wieder wie in dieser geschützten Zone vom Paradies. Als wären wir wieder versetzt ins Paradies. Wir können wieder da hinkommen für einen Moment. Gott ist nicht geschockt über das, was er an uns und in uns sieht. Und er nutzt unsere Nacktheit nicht aus, um uns zu vergewaltigen. Sondern er sieht sich unsere Wunden an. Er hört gerne zu, er pflegt und er heilt sie. Das ist der erste Ausweg aus dem Teufelkreis von der Scham. Klingt ein bisschen komisch, nackt werden vor Gott. Ja, wir dürfen nackt werden, nichts haben. Ganz ohne Feigenblatt in seine Nähe kommen. Und deswegen ein praktischer Hinweis, such dir einen ruhigen Moment, eine gute Umgebung, vielleicht einen guten Sessel. Und dann bitte ihn, dass du in seine Nähe kommen darfst. Und dann, Entschuldigung, und dann kotz dich aus. Das zweite Beispiel. Ursula, was war dein zweites Beispiel? Ja. Und das ist ein wunderschönes Beispiel, wie Gott beschämte Menschen begegnet. Und weil er als Jesus, also ein Mensch, ihnen begegnet, ist das sogar für uns Menschen nachvollziehbar. Und wir können davon viel lernen. Wir finden die Begebenheit im Neuen Testament bei Johannes 4. Die Frau am Brunnen. Es ist heiß. Mittags ist es immer so heiß in dieser Gegend. Und da ist dieser alte Brunnen mit dem kühlen Wasser. Die Frau kommt. Mittags kommt sonst niemand. Und vielleicht kommt sie deswegen gerade mittags, diese Frau, weil sonst niemand kommt. Sie möchte das so. Gib mir zu trinken, sagt der Mann. Und bei mir in meiner Übersetzung steht, er bat sie. Also vielleicht sollte es lieber heißen, gute Frau, bitte gib mir zu trinken. Die Frau ist überrascht. Ein Mann bittet mich um etwas. Ihre Erfahrungen sind andere bisher. Es entwickelt sich ein Dialog. Der Mann und seine Rede sind interessant. Es wird persönlich. Sie getraut sich eine zweite Frage und merkt, dieser Mann weiß alles von mir. Mega seltsam, peinlich. Fünf Männer hast du gehabt, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Ja, wir kennen die Geschichte. Und ich habe ein bisschen eine andere Auslegung als manche andere und ich finde die auch interessant. Dann, diese Frau ist nämlich keine Prostituierte, wie oft gesagt wird. In der Zeit und Kultur, wo die Begebenheit sich abspielt, da ist es den Männern erlaubt, die Frauen zu entlassen, wegzuschicken. Aber den Frauen ist es nicht erlaubt, die Männer zu verlassen. Fünfmal ist sie schon von einem Mann weggeschickt worden, die Frau. Und der, mit dem sie jetzt zusammen ist, der stellt sich auch nicht wirklich wie ein Ehemann hinter sie. Was ist das für eine Situation? Die Frau ist eine tief enttäuschte, betrogene und beschämte Person. Und der Mann, Jesus, er hat keine Berührungsängste im wörtlichen Sinn. Er vollzieht Heilung an einer zerbrochenen Seele. Er geht auf die Frau ein, er nimmt sie ernst, auf Augenhöhe. Keine Anklagen. Fünf Männer hast du schon gehabt, das ist keine Anklage, das ist eine Feststellung. Aber sein Angebot, deiner zerbrochenen Seele fehlt das Leben. Das Leben ist kaputt gegangen und du brauchst Lebenswasser. Und dann wirst du wieder blühen. Gut, was können wir davon ableiten, wie Jesus dem begegnet ist? Erstens, Jesus kommt in die Isolation rein, in die Mittagshitze, da wo sonst keiner ist, wo nur die beschämte Person ist. Jesus kommt in die Isolation rein. Und dann das Gespräch, Jesus beginnt das Gespräch, die Beschämte wird angesprochen. Wir warten nicht, na wenn die ein Problem hat, soll sie doch kommen. Nein, Jesus spricht sie an. Über ein ganz alltägliches Thema. Ich habe Durst. Kannst du mir helfen? Ganz alltäglich sucht er das Gespräch mit ihr. Und dann geht es weiter. Ich verstehe deine Situation und die ist traurig. Der Meister, Jesus, er kann sich reinversetzen in die Person. Er nimmt sich die Zeit, er nimmt sich die Mühe zu verstehen, was geht in dieser Frau jetzt vor. Wenn wir das lernen könnten, mehr Empathie, mehr Einfühlungsvermögen in den Menschen, die uns begegnen, wenn wir ein Stück von der Seele verstehen könnten, die uns gegenüber sitzt. Ihre Lebenslast wird nicht beschönigt, sie wird direkt angesprochen, aber auch der Zuspruch Lebenswasser. Man bleibt nicht nur im Problem stehen, sondern auch die Lösung. Lebenswasser, das löscht Lebensdurst, aber das wäscht auch die Beschämung ab. Und die Würde, Jesus ist auch Gott, das Lebenswasser kommt von Gott, es kommt von Gott selber. Und das ist ja der, der Würde erteilt, nicht die Menschen erteilen Würde. Wir können gar nicht entwürdigt werden, wisst ihr das? Niemand kann uns entwürdigen eigentlich. Das ist nur ein Gefühl, entwürdigt worden zu sein, weil Würde gibt uns jemand anderes. Würde kann man gar nicht wegnehmen. Jemand anderes gibt uns Würde. Aber es ist ein tiefes Gefühl und das ist ein schlimmes Gefühl. Vielleicht hat die Frau auch Fehler gemacht in ihrem Leben. Ja, natürlich, wer macht das nicht? Aber wenn man Fehler macht, ist das etwas ganz anderes, als ein Fehler zu sein. Wir versagen vielleicht manchmal, aber wir sind keine Versager. Wir sind Gottes Kinder. Okay? Wenn ihr noch keinen Spruch wisst zum Eintätowieren auf eurer Haut und wollt unbedingt mal ein Tattoo haben, das wäre jetzt mal einer. Ne? Ist ein bisschen lang, müsst ihr vielleicht über zwei Arme machen. Ja. Wenn wir unter diesem Thema von der Scham leiden und merken, es beeinflusst uns stark, und wie gesagt, das muss nicht für jeden gleich sein, dann sollten wir uns diesen ersten Schritt erlauben, mal ganz nackt vor Gott zu stehen. Nur er und ich. Und dann sollten wir alles auf den Tisch legen. Lass es mal raus. Und wenn wir das gemacht haben, dann kommt der zweite Schritt. Wir bitten Gott um Menschen, die uns so begegnen, wie wir es brauchen. Wir werden durch Menschen verletzt, aber Gott benutzt auch Menschen wieder, um uns zu heilen und aus der Isolation zu führen. Getraut euch wieder auf Menschen zuzugehen. Und dann wird ein Prozess beginnen und wir lernen, jetzt mal sehen, ob das klappt, loszulassen, was wir glauben, sein zu müssen, um zu sein, wer wir sind. Es ist nicht mehr als Schwäche anzusehen, zur eigenen Schwäche zu stehen. Das ist keine Schwäche. Wir dürfen zu unserer Schwäche stehen. Sondern diesen Schritt als Stärke zu werden und die Isolation zu überwinden. Das ist kein Spruch von mir, das ist kein Plagiat wie vom Verteidigungsminister, das ist von der, ich glaube Susanne heißt sie, Fürbringer von Campus. Manchmal helfen einem so Sprüche von anderen, müssen gar nicht immer die eigenen sein. Ne? Nein, das, je nach Situation können wir das richtig aufsaugen. Deswegen lest auch gute Sprüche. Kommt zum Schluss. Beschämte Menschen brauchen Kontakt. Gott benutzt Menschen, um beschämten Menschen wieder in die Gemeinschaft mit Menschen zurückzuholen. Und dann auch in die Gemeinschaft mit ihm natürlich. Und wir merken, dass es oft fängt das mit einem gemeinsamen Essen, mit gemeinsamem Trinken an. Nicht mit psychologisch, kulturell, theologisch, Diskussion, ganz einfache Sache manchmal. Und nicht mit Appellen, du musst jetzt das und das machen. Ja, am Kreuz, da hängt nicht nur unsere Schuld, am Kreuz, da hängt auch unsere Scham. Ich wünsche mir ein Gate, wo man das erlebt, wo man die Nähe von Gott erlebt, ein Stück vom Paradies, in seiner Nähe sein, ganz nackt, aber nicht schutzlos, weil er beschützt uns ja. Ich wünsche mir, dass wir Menschen werden, die sensibel sind für beschämte Menschen, die das bemerken, die andere nicht übergehen, und hier wirklich in die Freiheit von Gott zurückgeführt werden. Amen.